Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend einen Vortrag halten darf, der sehr interessant ist, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, weil ja in den Medien eigentlich die Sache ja schon ganz klar ist, auch in den Universitäten und in Schulen offenbar. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, was steckt da dahinter? Ist es wirklich so, dass die Welt so alt ist, wie es uns vermittelt wird? Nun, wir werden in dem Vortrag einiges dazu hören. Der Vortrag ist in mehrere Teile gegliedert. Zunächst einmal ganz kurz das evolutionistische und das biblische Weltalter gegenübergestellt. Also was sind die zwei konträren Aussagen hier, die wir haben? Dann werden wir uns anschauen, vier Behauptungen und vier Klarstellungen. Dann die evolutionistische Grundannahme. Und dann werden wir uns 10 Indizien für das Weltalter anschauen. Dann nach einer Pause geht es weiter mit den radioaktiven Altersbestimmungen am Beispiel der Radiocarbon-Methode. Dann die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit und zum Schluss Ihre persönliche Schlussfolgerung, also welchen Schluss Sie persönlich daraus ziehen. Nun zum ersten Punkt, evolutionistisches und biblisches Weltalter. Von was reden wir da? Wir haben im Prinzip zwei Weltbilder. Zum einen das evolutionistische Weltbild. Das geht davon aus, dass vor rund 15 Milliarden Jahren ein großer Knall stattgefunden hat, der Urknall. Danach hätten sich vor 10 Milliarden Jahren dann die Sterne bzw. auch Galaxien gebildet. Vor 5 Milliarden Jahren unsere eigene Sonne. Vor 4,5 Milliarden Jahren unsere Erde, noch glutflüssig, die wäre dann abgekühlt. Wir hätten dann ein Urmeer gehabt vor 3,8 Milliarden Jahren. Dort hätte sich dann die erste Zelle entwickelt. Und bis zur Gegenwart dann Evolution. Das ist das evolutionistische Weltbild insgesamt betrachtet. Im Gegensatz dazu zeichnet uns die Bibel aber ganz ein anderes Bild. Die sagt, in den ersten beiden Tagen hat Gott eine wasserbedeckte Erde geschaffen. Am dritten Tag trockenes Land und die Pflanzen. Am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, das heißt das gesamte Universum. Am fünften Tag das Meer und die Vögel auf der Erde. Am sechsten die Landlebewesen und den Menschen. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Ereignis, ungefähr 1650 Jahre später, die Sintflut, die also auch das Antlitz unserer Erde ganz wesentlich geprägt hat. Wir sehen jetzt natürlich sofort, das sind zwei gewaltige Unterschiede. Das biblische Weltbild spricht insgesamt von ungefähr 6000 Jahren und das evolutionistische von 15 Milliarden Jahren. Also ein riesiger Unterschied. Und da sehen wir schon, da können wir gar keinen Kompromiss machen. Es kann nicht beides gleichzeitig richtig sein. Jetzt möchte ich zunächst einmal auf vier Behauptungen eingehen und vier Klarstellungen. Es werden ja viele Behauptungen gemacht. Eine der Behauptungen, die Vertreter der Evolutionstheorie aufstellen, ist zum Beispiel, die Wachstumsringe von Bäumen würden im Widerspruch zur Bibel stehen. Nun, was wurde hier beobachtet? Man hat hier im Westen der USA die sogenannte Bristlecone-Pinie beobachtet und teilweise eben mit mehr als 5000 Baumringen. Kann man jetzt aus dieser Tatsache folgern, dass diese Bäume mehr als 5000 Jahre alt sind? Das wäre doch im Widerspruch zur Bibel, weil ja in der Sintflut vor rund 4350 Jahren die gesamte Landvegetation ausgelöscht wurde, sodass es eigentlich gar keine älteren Bäume mehr geben dürfte. Diese Bristlecone-Pinien, die sehen hier so aus, also sind sehr verwitterte Bäume, kann man sagen oft, also die sehen ganz eigenartig skurril aus. Nun, was sind eigentlich Baumringe? Wenn man so eine Vergrößerung rausmacht aus dieser Baumscheibe zum Beispiel, dann sieht man hier die einzelnen Zellen. Und was man da beobachtet ist, dass sozusagen die Zellen unterschiedliche Breiten haben. Die sind manchmal breiter und dann werden sie wieder enger und dann wieder breiter. Das heißt, wenn der Baum schlecht wächst, zum Beispiel wenn er wenig Feuchtigkeit bekommt, dann werden die Zellen dünner und dann wieder breiter. Und so entstehen eben diese Ringe, wenn eben diese Abfolge von dünnen zu dicken Zellen entstehen. Nun, die evolutionistische Annahme, wenn ich jetzt so Baumringe zähle, ist ja, dass diese Ringe Jahresringe sind. Also jeder Ring entspricht einem Jahr. Die Frage ist aber jetzt, ob diese Annahme, und das ist ja eine Annahme, richtig ist. Tatsache ist zunächst einmal hier, dass man für Bäume, die zur selben Gattung wie die Bristlecone-Pinie gehören, beobachtet hat, dass sie mehrere Wachstumsringe pro Jahr hervorbringen können. Das ist schon mal hochinteressant. Mehrere Ringe pro Jahr für ganz ähnliche Bäume sind möglich. Insbesondere treten mehrere Ringe pro Jahr bevorzugt auf, wenn die Niederschläge im Lauf des Jahres phasenweise oder über längere Zeit ausbleiben. Das kann man sich vorstellen, dass die Niederschläge natürlich das Entscheidende sind hier. Der Baum stellt dann sozusagen vorübergehend sein Wachstum ein, um es dann bei der nächsten günstigeren Gelegenheit wieder fortzusetzen. Und besonders wahrscheinlich ist es für die Brisselkornpinien. Die sind nämlich Überlebenskünstler, die auch in unwirtlichen Regionen mit unberechenbarem Wetter leben können. Die sind gerade dort, wo das Wetter sehr instabil ist. Das heißt, nun aus biblischer Sicht ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es nach der Sintflutkatastrophe vor rund 4350 Jahren über viele Jahrhunderte hinweg ein sehr instabiles Wetter gab, sodass in dieser Zeit mehrere Wachstumsringe pro Jahr erzeugt werden konnten. Also wenn wir uns vorstellen, dass sich sozusagen die Welt wieder beruhigt hat nach der Sintflut und das einige Jahrhunderte gedauert hat, dann können wir uns vorstellen, dass es damals noch längeren Zeitraum ein sehr instabiles Wetter oder sehr instabiles Klima gegeben hat. Also diese Behauptung haben wir entkräftet. Es gibt da eine zweite Behauptung, die auch oft aufgestellt wird. Da heißt es, Eisablagerungen in Grönland und der Antarktis beweisen, dass die Welt mindestens 100.000 Jahre alt ist. Also jetzt gehen wir schon in die Hunderttausende. Wie kommt man auf so eine Behauptung? Was wurde beobachtet? Nun, man hat Eisbohrkernen aus Grönland und der Antarktis gewonnen und die haben gezeigt, nach den evolutionistischen Wissenschaftlern, teilweise mehr als 100.000 Eisschichten. Teilweise kann man es gar nicht so genau messen. Manche Sachen sind praktisch extrapoliert, also berechnet. Aber es sind sehr viele. Kann man jetzt daraus folgern, dass diese Schichten über einen Zeitraum von 100.000 Jahren abgelagert wurden? Das wäre ja wieder im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6.000 Jahren. Das ist hier so ein typischer Eisbohrkern, der da gewonnen wird. Nun, die evolutionistische Annahme, das ist wieder eine Annahme, die die Vertreter der Evolutionstheorie machen, ist bei dieser Zählung der Eisschichten, dass die Schichten wieder Jahr für Jahr entstanden sind. Und wieder ist die Frage, ob diese Annahme richtig ist. Tatsache ist auch wieder hier, dass kurzfristige Wetterschwankungen, wie zum Beispiel Stürme oder wandernde Schneedünen, Schichten in wenigen Stunden oder Tagen erzeugen können. Und das sage jetzt nicht nur ich, aber das werden wir gleich sehen. Auch langperiodische Schwankungen, wie zum Beispiel Sonnenfleckenzyklen, können zusätzliche jährliche Schichten vortäuschen. Hier ist der Professor Richard Elly, ein Vertreter der Evolutionstheorie und ein Geologe, und er gibt Folgendes zu. Er sagt, beim Zählen von Jahresschichten müssen wir uns fragen, ob sie wirklich eindeutig identifizierbar sind oder ob nicht jährliche Ereignisse ein Jahr vortäuschen. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wir fälschlicherweise die Schichtablagerung eines großen Sturms oder einer Schneedüne als ein ganzes Jahr fehlinterpretieren. Aus biblischer Sicht wieder ist vor allem wieder das instabile Wetter der Eiszeit, das nach der Sintflutkatastrophe vor rund 4350 Jahren höchstwahrscheinlich über einen Zeitraum von 7 Jahrhunderten herrschte, dafür verantwortlich, dass sehr viele Eisschichten pro Jahr erzeugt wurden. Also in meinem Vortrag über das Verschwinden der Wollhaar-Mammuts gehe ich darauf ein. Also mit anderen Worten, wir gehen von einem instabilen Wetter wieder aus und das kann im Prinzip diese Schichtstruktur erzeugen. Dritte Behauptung. Sedimentablagerungen beweisen, dass die Welt Millionen von Jahren alt ist. Was wurde wieder beobachtet zum Beispiel? In der Green River Formation in den Rocky Mountains in den USA hat man Millionen von Schiefer-Sedimentschichten gefunden, die teilweise nur wenige Zehntel Millimeter dick sind. Kann man jetzt daraus folgern, dass diese Schichten über einen Zeitraum von Millionen von Jahren abgelagert wurden? Das wäre ja wieder im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6.000 Jahren. So sieht es aus, also in der Übersicht, diese Green River Formation, man sieht also schon diese vielbändrige Struktur, ganz viele Schichten. Wenn man da ganz nah rangehen würden, würde man da wirklich millimeterweise diese Schichten sehen. Nun, zunächst ist es einmal so, gegen eine langsame jährliche Ablagerung von Sediment sprechen die vielen Fossilien in den Sedimentschichten. Zum Beispiel findet man Fossilien wie hier sehr gut erhalten. In den heutigen Flüssen und Seen, wenn wir uns jetzt mal umschauen bei uns heute in unseren Seen und Flüssen, bilden sich bei der langsamen Sedimentablagerung keine Fossilien. Warum? Weil tote Fische eben in der Regel verrotten, bevor sie versteinern können. Versteinerung findet man nur unter katastrophischen Bedingungen, wo die Tiere rasch unter Luftabschluss von Sediment begraben werden. Und das bedeutet, dass eben die Sedimentablagerung insgesamt viel schneller abgelaufen sein muss, als die Anzahl der Sedimentschichten uns vermuten lässt. Also das hier ist zum Beispiel eine Fiktion, wird aber so in den Schulen noch gelernt, sogar im Gymnasium. Also unsere Kinder haben das so im Biologieunterricht gelernt. Aber so entstehen keine Fossilien. Was passiert nämlich, wenn ein Fisch stirbt? Jeder Aquariumsbesitzer weiß das, der schwimmt oben auf. Ja, Wasserleichen, die schwimmen eben oben und dann werden die halt zersetzt oder aufgefressen und es bilden sich keine Fossilien. Was passieren muss, wir brauchen sozusagen so eine Situation so ähnlich wie hier, wir brauchen eine Schlammlawine, wir brauchen praktisch ein katastrophisches Ereignis, was sozusagen den Fisch mitten im Leben ereilt und wo er ganz schnell begraben wird und dann muss das auch noch unter speziellen Bedingungen versteinern, relativ schnell, bevor das überhaupt dazu kommen kann, dass das verrottet. Ganz wichtig jetzt auch noch, gegen eine langsame Ablagerung sprechen jetzt in unserem Fall neben den Fossilien auch vulkanische Ascheschichten. Wir müssen uns vorstellen, diese Ascheschichten, die entstehen durch Vulkanausbrüche und werden großräumig abgeschieden. Und die Asche ist daher jeweils in einer kompletten Green River Sedimentschicht zu finden. Im evolutionistischen Modell sollte jetzt zwischen den einzelnen Vulkanausbrüchen jeweils eine lange Zeit vergangen sein, gekennzeichnet wiederum durch viele Schiefer-Sedimentschichten dazwischen. Nun, was fand man? Man fand, dass die Anzahl der Schiefer-Sedimentschichten zwischen den Ascheschichten, gemessen jetzt sozusagen an verschiedenen Stellen in dieser Green River Formation, stark unterschiedlich war. Aber das ist im Widerspruch zum evolutionistischen Modell. Weil danach entspricht die Anzahl der Sedimentschichten zwischendrin der Anzahl an Jahren, die zwischen den einzelnen Vulkanausbrüchen vergangen sind. Und diese sollte natürlich überall gleich sein. Die Widersprüche lösen sich jetzt im biblischen Rahmen. Wenn man nämlich die Entstehung der Sedimentschichten nicht in Millionen von Jahren, sondern in der nur ein Jahr dauernden Sintflut annimmt. Und das wird auch durch Laborexperimente unterstützt, in denen gezeigt werden konnte, dass sich viele Sedimentschichten ganz rasch bei turbulenten Wasserströmungen bilden können. Das ist auch in meinem Vortrag über nach uns die Sintflut erläutert, aber man kann es gar nicht oft genug zeigen. Also diese Simulationen, die hier zum Beispiel von der Colorado State University gemacht wurden, im Labor hat man also turbulente Wasserströmungen, das hier also quasi, wie man sich das theoretisch vorstellt, unterschiedliche Körnungen des Sediments, die dann eben dazu führen, dass sich hier eine Schichtstruktur bildet. Praktisch parallel scheiden sich mehr oder weniger viele Schichten ab in sehr kurzer Zeit. Und so eine Schichtstruktur, wo man vielleicht vermuten würde, die wäre in Jahrmillionen entstanden, die entsteht hier im Labor in kürzester Zeit. Das kann man mittlerweile in Veröffentlichungen nicht nur von dieser Universität, sondern an vielen Stellen nachlesen. Das ist kein Geheimnis. Aus biblischer Sicht sorgten während der einjährigen Sintflut immer wieder stattfindende Vulkanausbrüche, das wissen wir wegen den Ascheschichten, dass da auch Vulkanausbrüche gewesen sein mussten, und lokal unterschiedliche turbulente Wasserströmungen eben dafür, dass die Anzahl der Sedimentschichten zwischen den einzelnen Ascheschichten variierte. Und die Fossilien wurden dabei in extrem kurzer Zeit unter katastrophischen Bedingungen abgelagert. Also wir können das sehr schön im Rahmen dieser Sintflutkatastrophe erklären. Ist, wie gesagt, in dem Vortrag nach uns die Sintflut dieses Thema noch weiter ausgeführt. Vierte Behauptung. Wir haben ja vier Behauptungen. Die vierte Behauptung betrifft jetzt unser Universum. Da heißt es oft, das Licht von den entferntesten Galaxien beweist, dass das Universum mindestens 15 Milliarden Jahre alt ist. Nun, was wurde beobachtet? Man beobachtet, man kann die Entfernungen bestimmen, dass die entferntesten Galaxien tatsächlich rund 15 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Kann man jetzt daraus folgern, dass das Universum mindestens 15 Milliarden Jahre alt ist? Das wäre natürlich wieder im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6000 Jahren. Nun, bei dieser Schlussfolgerung geht man davon aus, dass man die Lichtlaufzeit, das Licht bewegt sich ja mit einer bestimmten Geschwindigkeit vorwärts, mit Hilfe der bekannten Formel Geschwindigkeit gleich Weg pro Zeit berechnen kann. Also C ist die Lichtgeschwindigkeit, ist gleich Weg pro Zeit. Oder umgestellt, die Zeit berechnet man dann eben aus dem Quotient von Weg pro Geschwindigkeit. Also wenn wir hier jetzt eine Galaxie haben, dann können wir mit der Hilfe der bekannten Lichtgeschwindigkeit, wenn wir annehmen, dass die konstant bleibt, aber kommen wir gleich drauf, eben dann die Zeit berechnen. So weit, so gut. Nur, diese Berechnung kann falsch sein. Warum? Erstens, die heute bekannten Naturgesetze können zu Beginn des Universums noch gar nicht in Kraft gewesen sein. Wir werden da später noch genauer darauf eingehen. Wir wissen ja gar nicht, wie die Naturgesetze in der Vergangenheit waren. Wir beobachten sie ja gerade mal ein paar Jahrhunderte. Aber wir wissen natürlich nicht, ob am Anfang des Universums die Bedingungen auch schon konstant waren. Weiterhin, kann die Lichtgeschwindigkeit in der Vergangenheit eine andere als heute gewesen sein? Und die Zeit sogar kann in der Vergangenheit unterschiedlich schnell vergangen sein. Zum dritten Punkt, ich habe einen eigenen Vortrag dazu. Im Anfang war der große Knall, im zweiten Teil gehe ich auf diese Dinge ein. Nur ganz kurz angeschnitten hier. Wenn zum Beispiel die Verspannung des Raums im Universum zu Beginn ganz anders als heute war, also unser Raum hier, in dem wir uns befinden, der hat eine Verspannung, kann man sich jetzt schwer vorstellen, ist wie so ein großes Trampolin. Wenn die Verspannung anders war, zusammen mit einer anderen Masseverteilung, dann kann man zeigen, dass die Zeit aufgrund von Zeitdilatationseffekten am Rand des Universums relativ zur Erde viel schneller vergehen kann oder konnte. Und so hätte das Licht eben innerhalb eines einzigen Erdentags vom Rand des Universums bis zur Erde gelangen können, obwohl es tatsächlich Milliarden Jahre unterwegs war. Also es gibt ja durchaus wissenschaftliche Erklärungen, warum das der Fall sein kann. Wie gesagt, im Vortrag im Anfang war der große Knall, ist es erörtert. Wir haben also schon mal vier Annahmen oder vier Behauptungen zurechtgerückt. Aber jetzt ist ganz wichtig, dass wir uns mit einer Sache befassen, bevor ich mit dem Vortrag noch mehr ins Detail gehe. Das ist die evolutionistische Grundannahme. Die Altersbestimmung unserer Erde ist nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Woran liegt es? Das Grundproblem ist, dass wir das Alter nicht direkt bestimmen können. Warum wohl? Weil nämlich in die Atome der Materie keine Uhren eingebaut sind, die uns sagen würden, wie alt sie sind. Auch nicht bei den radioaktiven Altersbestimmungen, wie wir noch sehen werden, wie ich noch zeigen werde. Also wir haben hier praktisch Atomkern und Hülle, aber was wir nicht haben, wir haben da keine Uhren drin. Das ist schon mal ein gewaltiges Problem für die Physiker, die Zeit zu messen, sozusagen, wenn ich keine Uhr habe. Hinzu kommt, wir waren nicht dabei, als die Dinge passierten. Das heißt, wir können auch nicht einfach in eine Zeitmaschine einsteigen, auch wenn das in Science-Fiction-Filmen möglich ist, und in die Vergangenheit reisen, um nachzusehen, wie es wirklich war. Also sowas geht, wie gesagt, nur im Film, dass man hier in eine Zeitmaschine einsteigen kann. Und hier kommt jetzt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Es ist nämlich einfach nicht dasselbe, ob wir hier und heute Experimente im Labor durchführen oder ob wir zum Beispiel Fossilien untersuchen und dann versuchen, aus diesen Versteinerungen auf die Vorgänge in der Vergangenheit zurückzuschließen. Das heißt, die experimentelle Wissenschaft, in der ich als Physiker auch zu Hause bin, hat eine ganz andere Qualität als die historische Wissenschaft. Das ist ja immer das, was ich an dieser Stelle bringe. Die experimentelle Wissenschaft ermöglicht uns Autos, Handys, Computer, Flugzeuge, Raketen und so weiter. Alles Dinge, die man eben vorher im Labor ausprobiert hat. Nun, die historische Wissenschaft befasst sich mit Dingen, die einmal in der Vergangenheit passiert sind. Zum Beispiel so eine Versteinerung. Wenn ich jetzt eine Versteinerung nehme und schaue die mir an, dann ist das einmal passiert. Ich kann das nicht wiederholen. Dieses spezielle Fossil kann ich nicht wiederholen. Und ich muss sozusagen versuchen, wie so ein Detektiv dann rückzuschließen, wie könnte denn das gewesen sein, wie hat das Tier gelebt, warum starb es und so weiter. Aber es ist eigentlich mehr oder weniger wie so ein Sherlock Holmes. Ich muss gewisse Annahmen machen und ohne die kann ich zu überhaupt keine Schlussfolgerungen kommen. Das ist ein fundamentales Problem und das ist auch den Vertretern des evolutionistischen Modells bewusst. Das ist ihnen durchaus bewusst. Und deswegen machen sie eine Annahme, die dieses Problem beheben soll. Und die Annahme besteht jetzt darin, dass man davon ausgeht, dass die Vorgänge in der Natur im Wesentlichen gleichförmig verlaufen. Das heißt, dass man von den Beobachtungen in der Gegenwart, also hier und jetzt, auf die Vergangenheit zurückschließen kann. Man behauptet also, was ich jetzt beobachte, ist sozusagen Grundlage dafür, dass ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist. Hier ist der Professor James Dana, ein Vertreter der Evolutionstheorie und ein Geologe, und er sagt es ganz deutlich, indem wir die Gegenwart dazu heranziehen, um die Vergangenheit zu enthüllen, nehmen wir an, dass die Kräfte in der Welt im Wesentlichen in der Zeit unveränderlich sind. Denn diese Kräfte basieren auf grundlegenden Eigenschaften der Materie, und jetzt kommt's, und können sich daher nicht ändern. Also im Prinzip, jetzt macht er seine Annahme. Jetzt sagt er, die grundlegenden Eigenschaften der Materie können sich nicht ändern. Nun, diese Grundannahme macht natürlich Sinn im Fall der experimentellen Wissenschaft, wo die Naturgesetze immer und immer wieder im Labor nachgeprüft werden können, zumindest innerhalb eines gewissen Rahmens. Aber es macht kaum Sinn im Fall der historischen Wissenschaft, wo man es eben in der Regel mit einmaligen, nicht wiederholbaren Ereignissen in der Erd- und Weltgeschichte zu tun hat. Ich gebe ein Beispiel. Ein Beispiel sind Erosionsgeschwindigkeiten. Wir kennen das alle, wenn ein Fluss immer länger fließt, dann gräbt er sich im Laufe der Zeit immer tiefer in den Untergrund ein. Und das heißt, das Gestein wird erodiert. Wenn jetzt ein Fluss Jahrmillionen fließen würde, dann sollte er einen tiefen Canyon in das Gestein hineingefräst haben. Und solche Überlegungen hat man zum Beispiel für den Grand Canyon in den USA angestellt. Man beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit sich der Fluss heute in das Gestein eingräbt und nimmt dann an, dass er dies in der Vergangenheit stets mit derselben Geschwindigkeit tat. Und daraus kann man dann natürlich berechnen, wie lange es gedauert hat, bis der Fluss den Canyon, den wir heute beobachten, erzeugt hat. Und herausgekommen sind im Fall des Grand Canyon Jahrmillionen. Also das ist dieser Grand Canyon. Unter dieser Annahme komme ich auf diese Jahrmillionen. Aber was wäre, wenn die Erosionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit eine andere als heute war? Wenn zum Beispiel der Fluss in der Vergangenheit zumindest zeitweise 100 oder 1000 Mal mehr Wasser geführt hat als heute, und wir wissen, welche Kraft Wasser entfalten kann, dann wäre der Canyon in viel kürzerer Zeit entstanden und das, was wir heute als Fluss sehen, wäre nur noch das übrig gebliebene Rinnsal der ursprünglichen Wassermassen. Und die Altersbestimmung wäre komplett falsch. Wir sehen schon, da ist jetzt ganz wichtig, welche Annahmen ich reinstecke. Jetzt nochmal hier an diesem Beispiel vom Wasserhahn, das ich auch immer bringe. Wir haben also hier ein Gefäß, das ist hier mit 10 Liter Wasser gefüllt. Der Wasserhahn tropft noch. Wir beobachten pro Stunde, tropft 1 Liter Wasser in den Behälter. Und immer die Frage, wie lange tropft der Hahn schon? Nun, die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, 10 Liter und pro Stunde 1 Liter, das macht 10 Stunden. Das Problem ist nur, ich kann ohne Annahmen das gar nicht berechnen. Ich weiß ja nicht, wie der Behälter gefüllt war. War er am Anfang mit null gefüllt oder war er schon zur Hälfte gefüllt? Hat jemand was dazugenommen oder was weggenommen? Oder hat jemand den Hahn vielleicht vorher schnell aufgedreht? Und wir sehen jetzt gerade noch so wieder zugedreht, wie es tropft. Wir wussten gar nicht, dass das nur ein paar Sekunden gedauert hat und rechnen hier 10 Stunden aus. Und das ist genau das Grundproblem, das die Vertreter der Evolutionstheorie haben. Sie können überhaupt nichts ausrechnen. Wirklich gar nichts, wenn sie nicht eine Annahme darüber machen, wie die Dinge in der Vergangenheit waren. Und da haben sie nur die Gegenwart, weil sie ja nicht an die Bibel glauben. Indem jetzt die Vertreter aber des evolutionistischen Modells annehmen, dass die Vorgänge in der Vergangenheit ähnlich oder genauso wie heute abliefen, tun sie noch etwas. Sie schließen göttliches Eingreifen von vornherein aus. Das muss uns auch klar sein. Hier der Professor Richard Lewontin, ein Genetiker, der sagt es auch noch einmal. Nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Er sagt, es ist nicht die Wissenschaft, die uns zwingt dazu, Gott sozusagen außen vor zu nehmen, sondern es ist unser Materialismus, der Gott nicht erlaubt. Den stellen wir vorne weg und daraus folgt dann, dass Gott keine Rolle spielt und gar nicht existieren darf für uns in unserer Wissenschaft. Und das ist eben ein fundamentaler Unterschied zu den Wissenschaftlern, die an die historische Korrektheit der Bibel glauben. Sie glauben nämlich, dass der Gott der Bibel zu verschiedenen Zeiten immer wieder massiv in die Erd- und Weltgeschichte eingegriffen hat, wie zum Beispiel in der Erschaffung der Welt und der globalen Sintflutkatastrophe. Also ein Wissenschaftler, der an die Bibel glaubt, glaubt auch, dass die Naturgesetze existieren. Aber er glaubt auch, dass dieser Gott, der diese Naturgesetze schuf, eingreifen kann und eingegriffen hat zu bestimmten Zeiten, die uns in der Bibel berichtet sind. Und das ist der große Unterschied gegenüber den evolutionistischen Wissenschaftlern, die gerade dieses einmalige Eingreifen von vornherein ausschließen. Also, anders als die Vertreter des evolutionistischen Modells verlassen sich die bibelgläubigen Wissenschaftler nicht auf die Annahme, dass die Vorgänge in der Natur stets gleichförmig ablaufen, sondern lassen göttliches Eingreifen bewusst zu. Und das tun sie, indem sie die biblische Historie, also das, was in der Bibel geschichtlich aufgezeichnet ist, für ernst nehmen. Sie legen diese biblische Historie zugrunde, die über die Jahrtausende, über viele Quellen zuverlässig überliefert wurde. Und das ist der fundamentale Unterschied. Ansonsten arbeitet man mit den gleichen Naturgesetzen natürlich. Ich möchte jetzt im nächsten Kapitel aber zeigen, dass gerade diese evolutionistische Grundannahme zu Widersprüchen führt. Und dort werden wir jetzt nämlich sehen, dass sich ausgehend von der evolutionistischen Grundannahme, wir tun jetzt mal so, als ob die richtig wäre, die evolutionistische Grundannahme, dass sich ganz andere Alter für unsere Erde ergeben, als sie üblicherweise von den Vertretern des evolutionistischen Modells propagiert werden. 10 Indizien für das Weltalter habe ich diesen Punkt genannt. Also wir werden jetzt 10 Indizien anschauen. Und wenn wir mal angucken, wie sieht es da eigentlich aus, wenn man da evolutionistische Annahmen reinsteckt. Man beobachtet zum Beispiel, dass der Mond sich infolge von Gezeitenkräften jedes Jahr 4 Zentimeter von der Erde entfernt. Unser Mond entfernt sich langsam von der Erde. Man versteht diesen Mechanismus, man kann zurückrechnen, und zwar unter der Annahme der Gleichförmigkeit. Wir nehmen an, dass die Verhältnisse immer gleich waren in der Vergangenheit. Und wenn man das macht, man rechnet dann zurück, dann hätte der Mond die Erde vor 1,4 Milliarden Jahren berührt. Also das hier nochmal veranschaulicht, natürlich jetzt nicht maßstabsgerecht, der Abstand Erde-Mond. Und was wir hier haben, ist praktisch durch die Gezeitenkräfte diesen Berg, diesen Flutberg auf den zwei Seiten der Erde. Und das führt dazu, dass die Erde in ihrer Rotation, in ihrer Drehung langsam abgebremst wird. Und diese Abbremsung hat dann letztlich auch zur Folge, dass die Rotationsenergie im Gesamtsystem geringer wird und der Mond sich langsam entfernt. Wenn man da zurückrechnet, dann heißt es, der Mond hätte vor 1,4 Milliarden Jahren die Erde berühren müssen. Da aber nach der gängigsten evolutionistischen Theorie Erde und Mond mehr oder weniger gleichzeitig aus einem Urnebel entstanden sind, das ist sozusagen die Theorie, dass man sagt, beide sind gleichzeitig aus einem Nebel entstanden, darf folglich auch die Erde nicht älter als 1,4 Milliarden Jahre alt sein. Im Widerspruch aber zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, die von einem Erdalter von 4,5 Milliarden Jahren ausgeht. Also sozusagen das evolutionistische System hat uns hier einen Widerspruch produziert. Nächstes Argument, die zu schwache Sonne. Wir wissen, unsere Sonne, wie sie da so am Himmel ist, ist ein thermonuklearer Ofen, in deren Innerem Atomkerne verschmelzen. Soweit, denke ich mal, hat man das verstanden. Dadurch verändert sich jetzt aber die chemische Zusammensetzung der Sonne, während sie brennt, und auch ihre Temperatur und Leuchtkraft nimmt im Lauf der Zeit zu. Also wir haben hier unsere Sonne, im Lauf der Zeit brennt die sozusagen immer stärker. Andersrum ausgedrückt, die Sonne leuchtete in der Vergangenheit viel schwächer als heute. Und wenn man jetzt wieder zurückrechnet mit der evolutionistischen Annahme der Gleichförmigkeit, dann wäre die Sonne vor 3,8 Milliarden Jahren so schwach gewesen, dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde einige Grad unter Null betragen hätte. Also wir hätten so eine Welt ungefähr gehabt. Das ist ein Riesenproblem. Es wäre zu kalt gewesen für Leben, damit sich Leben überhaupt entwickelt hätte. Und damit es nicht zu kalt geworden wäre und sich eben Leben noch entwickeln hätte können, darf die Sonne nicht älter als 0,3 Milliarden Jahre sein. Und damit steht es wieder im Widerspruch zum üblichen evolutionistischen Alter der Sonne von 5 Milliarden Jahren. Wir haben also den nächsten Widerspruch hier erzeugt. Nächster Punkt ist die Galaxiendrehung. Wenn wir so an den Nachthimmel schauen, da gibt es ja diese diffusen Objekte, und wenn man im Teleskop hinschaut, da sieht man, manche schauen wirklich aus wie so Spiralen. Es gibt wirklich Galaxien, die heißen Spiralgalaxien. Jeder Punkt, jedes Pünktchen, was man hier sieht, ist eigentlich ein Stern. Und diese Dinge, die drehen sich auch noch. Man hat festgestellt, die drehen sich so schnell, dass sich die Galaxienarme spätestens nach 0,2 Milliarden Jahren aufgewickelt haben müssten. Wenn sich aber die Galaxienarme ständig aufwickelten, kann daher folge ich das Universum nicht älter als 0,2 Milliarden Jahre sein, weil andernfalls gäbe es ja gar keine Spiralgalaxien mehr. Und das steht natürlich im eklatanten Widerspruch zum üblichen evolutionistischen Alter des Universums von 15 Milliarden Jahren. Also auch hier haben wir wieder einen Widerspruch. Nächster Punkt, den wir uns anschauen, ist der Salzgehalt der Weltmeere. Wenn wir unsere Meere so anschauen, wir wissen ja, da ist viel Salz drin, aber was wir auch beobachten, ist, dass die Weltmeere ständig salziger werden. Wenn man jetzt zurückrechnet, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, kommt man drauf, dass sie höchstens 62 Millionen Jahre alt sein können. Also man hat hier im Prinzip das, dass sozusagen Salzeintrag da ist, zum Beispiel eben durch die Flüsse, die sehr viel Salz reinbringen, aber gleichzeitig hat man auch wieder Salzverlust durch chemische Reaktionen, aber auch zum Beispiel durch die Gischt. Der Nettoeffekt ist, dass sozusagen Salz hinzukommt. Ein Alter von 62 Millionen Jahren ist aber im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, wonach die Weltmeere vor rund 3,8 Milliarden Jahren entstanden sein sollen und daher viel älter. Das heißt, die Vertreter der Evolutionstheorie müssen hier auch wieder irgendeine Katastrophe oder irgendein Bruch in ihrer Logik einbauen, sonst kriegen sie das nicht auf die Reihe. Weiterer Punkt ist die Sedimentfüllung der Weltmeere. Nicht nur, dass die Weltmeere salziger werden, sondern sie werden ständig mit Sediment befüllt. Die kommt auch von den Flüssen sozusagen rein. Wären sie Milliarden Jahre alt, dann wären sie schon längst verlandet. Wenn man zurückrechnet, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann können die Weltmeere höchstens 12 Millionen Jahre alt sein. Also hier nochmal veranschaulicht, wir haben also hier eine Sedimentzufuhr ungefähr von 25 Milliarden Tonnen pro Jahr, aber gleichzeitig auch eine Abfuhr von 1 Milliarde Tonnen pro Jahr, insbesondere über die Subduktionsplatten, die unter dem Ozean sind, aber im Nettoeffekt eben eine enorme Sedimentzufuhr. Ein Alter von 12 Millionen Jahren ist aber wieder im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, eben wonach die Weltmeere, wie gesagt, 3,8 Milliarden Jahre alt sein sollen. Jetzt wird der Unterschied riesengroß, es passt überhaupt nicht mehr zusammen. Noch ein weiterer Punkt, was hier zu betrachten ist, man könnte insgesamt 100 Punkte aufführen, aber ich habe nur 10 rausgenommen, ist die Lebensdauer der Kometen. Die verlieren, hat man jetzt beobachtet, bei jeder Umrundung der Sonne Material. Ich werde es gleich nochmal zeigen. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann sind die nach spätestens 4 Millionen Jahren verschwunden. Also so ein Komet ist eigentlich nichts anderes als ein schmutziger Eisball. Und der sich dann um die Sonne bewegt, auf einer elliptischen Bahn. Und wenn er der Sonne nahe kommt, dann fängt er an, Wasser zu verdampfen. Dann verliert er Material, dann wird es ihm zu heiß. Und dann entsteht so ein Schweif. Insbesondere entstehen eigentlich zwei Schweife, ein Staubschweif und ein Gasschweif, wie man hier auch in der Abbildung sieht. Und der Gasschweif weggerichtet von der Sonne. Aber entscheidend ist einfach, dieser Komet verliert ständig Material. Je öfter der da rumkreist und in die Nähe der Sonne kommt, jedes Mal dampft was ab und irgendwann ist nichts mehr übrig von diesem Eisbrocken. Da jetzt die Kometen nach dem evolutionistischen Modell zusammen mit der Sonne, dem Planeten und allen anderen Objekten des Sonnensystems entstanden sind, kann das Sonnensystem nicht älter als 4 Millionen Jahre sein. Im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, das uns ein Alter des Sonnensystems von 5 Milliarden Jahren annimmt. Das ist ein ganz ernstes Problem und aus diesem Grund gibt es ja eine, sage ich jetzt, Erfindung der Vertreter der Evolutionstheorie. Man weiß, dass das ein Riesenproblem ist. Man sagt, naja gut, wir brauchen irgendwo da draußen im Weltall sozusagen ein Reservoir, aus dem sich die Kometen immer wieder erneuern. Da gäbe es sozusagen eine sogenannte Oortsche Wolke da draußen und da kämen immer wieder neue. Das Dumme ist nur, man hat bis heute überhaupt keine Hinweise auf diese Oortsche Wolke gefunden, obwohl jetzt auch die weitesten Sonden ja schon an den Rand dieser Wolke schon mehr oder weniger herangedrungen sind, dieser hypothetischen Wolke. Also die existiert gar nicht. Aber man postuliert sie jetzt, weil sonst das ganze Modell für das Sonnensystem in sich zusammenbricht, weil das ja so ein, sage ich mal, hartes Argument ist. Weiterer Punkt ist Helium in der Atmosphäre. Helium ist ja Gas, mit dem wir zum Beispiel auch Ballons befüllen. Und es entsteht vor allem durch radioaktiven Zerfall in der Erdkruste und reichert sich dann in der Erdatmosphäre an. Ich zeige dann nachher gleich nochmal ein Bild. Wenn man zurückrechnet, also wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann hätte es höchstens 2 Millionen Jahre gedauert, bis sich das heute in der Erdatmosphäre vorhandene Helium angesammelt hätte. Also wir haben hier praktisch unsere Erde, den Erdmantel und den Erdkern und dann die Erdkruste. Und in der Erdkruste, weiß man, sind radioaktive Substanzen wie Uran, Thorium, Uran 238 oder 235. Und diese radioaktiven Substanzen geben bei ihrem Zerfall Helium ab. Dieses Gas, das dann in die Atmosphäre entweicht. Ein kleiner Teil davon geht ins Weltall, aber durch die Gravitation, durch die Schwerkraft wird der meiste Teil des Heliums festgehalten. Und das geht relativ schnell. Man kann sozusagen messen, wie die Radioaktivität abläuft heute, mit welcher Geschwindigkeit. Nun, wenn sich das Helium seit Existieren der Erde angereichert hat, dann kann die Erde eben nicht älter als 2 Millionen Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter der Erde von 4,5 Milliarden Jahren. Das heißt, um das zu erklären, müssten die Vertreter der Evolutionstheorie wieder ihre Annahme aufgeben. Wieder eine Ausnahme machen sozusagen. Erdmagnetfeldabschwächung ist ein weiterer Punkt. Unser Erdmagnetfeld, wir können das alle messen, wir wissen, dass die Erde ein Magnetfeld hat, weil die Kompasse funktionieren. Wenn man so einen Kompass hat, dann richtet sich die Nadel aus. Aber man hat gemessen, wie ist das mit diesem Erdmagnetfeld? Das verliert, wenn man das jetzt so ausrechnet, im Schnitt alle 1400 Jahre die Hälfte seiner Energie. Wenn man zurückrechnet, dann heißt es, dass das Erdmagnetfeld vor 20.000 Jahren viel stärker gewesen sein muss. Und zwar so stark, dass sogar die ganze Erde geschmolzen wäre. Also unvorstellbare Energie müsste da entwickelt worden sein. Also nochmal hier unser Erdmagnetfeld, wo man davon ausgeht, dass es eben durch das flüssige Magma, durch so eine Art Dynamo-Effekt erzeugt wird, obwohl das auch noch nicht richtig klar ist. Der Mechanismus ist nur teilweise erforscht. Aber extrem Temperaturen. Nach den Berechnungen, wie gesagt, dürfte die Erde nicht älter als 20.000 Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter der Erde von 4,5 Milliarden Jahren. Auch ein riesiges Problem. Da muss ich jetzt quasi als Vertreter der Evolutionstheorie wieder meine Urannahme, meine Grundannahme aufgeben. Supernova-Überreste ist wieder ein weiterer Punkt. Was sind Supernovae? Wir haben es in der Einführung in so einem kurzen Video gesehen. Supernovae sind explodierende Sterne. Ab und zu explodieren tatsächlich Sterne. Zum Beispiel 1054 nach Christus im Krebsnebel ein Stern explodiert. Den haben die Chinesen beobachtet. Diese explodierenden Sterne können bei ihrer Explosion einige Tage lang heller erscheinen als alle rund 100 Milliarden Sterne zusammen in der jeweiligen Muttergalaxie. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine unvorstellbare Energiemenge, die da in kurzer Zeit frei wird. Und deswegen kann man diese Sterne, während die explodieren, tatsächlich plötzlich sehen. Nach ihrer Explosion bleibt in der Regel eine Hülle von heißem Explosionsgas übrig, das sich rasch ausdehnt und abkühlt. Also man kann sich vorstellen, ich habe sozusagen eine Explosion und dann bleibt sozusagen diese Gaswolke übrig. Und das ist hier dieser Krebsnebel, der dehnt sich aus, kann man sogar messen, mit welcher Geschwindigkeit. Aber wichtig ist jetzt für uns, dass sich dieses Gas ausdehnt. Und während sich das ausdehnt, kühlt sich das ab und irgendwann wird es unsichtbar. Man hat jetzt beobachtet in den benachbarten Galaxien zu unserer Milchstraße, dass im Durchschnitt 2 Supernova-Explosionen pro Galaxie und Jahrhundert stattfinden. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass nach theoretischen Berechnungen dieses heiße Explosionsgas höchstens 120.000 Jahre sichtbar ist, also dann ist es nicht mehr sichtbar, weil dann ist es so abgekühlt, dass man es nicht mehr sehen kann, dann berechnet sich daraus wieder unter der Annahme der Gleichförmigkeit eine Anzahl von höchstens 2.400 Supernova-Überresten, die in unserer eigenen Galaxie vorhanden sein sollten. Das Problem ist nur, tatsächlich hat man nur rund 200 Supernova-Überreste gefunden. 200 Supernova-Überreste entsprechen aber bei durchschnittlich 2 Supernova-Explosionen pro Jahrhundert unter der Annahme der Gleichförmigkeit, ich habe es hier mal vorgerechnet, 10.000 Jahren. Das heißt, unsere Galaxie kann nicht älter als 10.000 Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter von rund 10 Milliarden Jahren. Der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte vor der Pause, ist das Bevölkerungswachstum. Wir haben ja sehr viele Menschen heute auf dieser Erde. Und die Frage ist jetzt, wie lange brauchte die Menschheit, um die Erde zu bevölkern? Wir haben hier das evolutionistische Modell wieder. Und das geht jetzt davon aus, für einen Zeitraum von rund 4 Millionen Jahren, ich möchte es auch nachher nochmal grafisch veranschaulichen, von einer extrem kleinen mittleren Wachstumsrate der Menschheit von nur 0,0004% pro Jahr. Unter der Annahme der Gleichförmigkeit. Das Problem ist nur, wenn ich so eine winzige Wachstumsrate habe, mittlere Wachstumsrate, dann reicht es nicht aus, um sich verändernden Umweltbedingungen ausreichend anzupassen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Seuche ausbricht und die Menschheit hat so eine geringe Vermehrungsrate, dann würde sie quasi nicht überleben können. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Man geht ja davon aus, dass der Mensch vor 4 Millionen Jahren sich aus dem affenartigen Vorfahren entwickelt hat. Und während dieser gesamten Zeit hätte die Wachstumsrate laut dem evolutionistischen Modell nur diese irrwitzig kleinen 0,0004% pro Jahr betragen sollen. Wenn man jetzt die letzten 2000 Jahre anschaut, da war die Wachstumsrate, und die kann man messen, die ist einigermaßen bekannt, 0,2 bis 0,9% pro Jahr, also viel höher. Wenn man jetzt für die gesamte Menschheitsgeschichte eine mittlere Wachstumsrate von 0,47% annimmt, also so in etwa so in der Mitte drin zwischen dem, was wir in den letzten 2000 Jahren beobachtet haben, und auch vergleichbar mit heutigen Wildvölkern, die haben ja ähnliche Wachstumsraten, wenn man da reinschaut, dann ergibt sich die heutige Weltbevölkerung rechnerisch bereits nach 4100 Jahren. Und das passt natürlich sehr gut mit der Bibel überein, wonach seit der Sintflut bis heute ca. 4350 Jahre vergangen sind. Also Sie sehen, wir kommen da mit der Bibel sehr gut zurecht, ohne uns Widersprüche einzuhandeln. Ich fasse nochmal zusammen. Die vorgestellten Indizien weisen alle auf ein junges Alter unserer Welt und der Menschheit hin, im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, aber in guter Übereinstimmung mit den Angaben der Bibel. Jetzt haben wir eine kurze Pause von 10 Minuten und nach der Pause geht's weiter. Ja, jetzt würde ich gerne mit dem zweiten Teil fortfahren und in den zweiten Teil geht es jetzt wie angekündigt um diese wissenschaftliche Methode der radioaktiven Altersbestimmung, die uns ja in den Museen so oft begegnet. Diese Zahlen, die wir dort lesen, die Jahrmillionen und Jahrmilliarden, die überwiegend eben mit solchen Methoden ermittelt wurden. Also radioaktive Altersbestimmung am Beispiel, wenn wir uns jetzt anschauen, der Radiokarbonmethode. Dazu möchte ich nochmal vorneweg sagen, also diese radioaktive Altersbestimmung wird von vielen als die sozusagen ultimative Methode zur Altersbestimmung betrachtet. Und sie wird als eindeutiger Beweis dafür gesehen, dass die Erde Milliarden Jahre alt sei. Aber die Frage ist jetzt, sind die mit Hilfe dieser Methode ermittelten Alter wirklich eindeutig? Und wie funktioniert die radioaktive Altersbestimmung? Und welche Annahmen wieder die Annahmen, werden dabei gemacht? Ich habe das hier an einem Beispiel veranschaulicht, der radioaktive Lebkuchen, sagen wir jetzt mal. Also der Lebkuchen zerfällt jetzt hier. Immer nach 5 Sekunden ist nur noch die Hälfte übrig. Vielleicht isst ihn jemand auf. Also nach 10 Sekunden nur noch ein Viertel. Nach 15 Sekunden wäre es nur noch ein Achtel. Da hören wir jetzt mal auf. Das heißt also, jeweils nach derselben Zeit ist nur noch die Hälfte übrig. Und deswegen nennt man das die Halbwertszeit, weil dann nur noch die Hälfte übrig ist. Und hier in unserem Beispiel waren das 5 Sekunden. Man kann jetzt die vergangene Zeit berechnen aus der Anfangsmenge, der Restmenge und der Halbwertszeit. Also die Anfangsmenge ist 1, also ein Lebkuchen. Die Restmenge ist ein Achtel Lebkuchen. Und die Zeit, die Halbwertszeit, wo das immer sozusagen getaktet passiert, in unserem Beispiel waren eben 5 Sekunden. Die muss auch bekannt sein. Ich gebe ein Beispiel, also noch einmal hier rechnerisch. Anfangsmenge 1, Restmenge ein Achtel. Wenn es ein Achtel war, dann entspricht es 3 Halbierungen der Anfangsmenge. Bei einer Halbwertszeit von 5 Sekunden ergibt sich dann eine vergangene Zeit von 3 mal 5 Sekunden gleich 15 Sekunden. Das ist das Grundprinzip dieser ganzen Rechenmethode. Relativ einfach eigentlich. Ich muss nur wissen, wie viel ich am Anfang hatte, wie viel ich am Ende habe und wie sozusagen die Halbwertszeit genau ist. Also Anfangsmenge, Restmenge, Halbwertszeit muss ich kennen. Außerdem muss man annehmen, dass es keine Störungen von außen gab, die die Restmenge hätten ändern können. So ähnlich wie in unserem Beispiel mit dem Wasserbehälter, dass also niemand was dazu oder wegnimmt. Also ich brauche ein geschlossenes System, muss ich annehmen. Gemessen wird nur die Restmenge, alles andere muss angenommen werden. Ich habe das nochmal veranschaulicht hier. Also wir haben eine Messung, aber wir haben 3 Annahmen. Es wird die Anfangsmenge angenommen. Ich weiß ja nicht, wie die Anfangsmenge war. Ich kann nicht in eine Zeitmaschine einsteigen und schauen, wie es war. Da muss ich Annahmen treffen. Ich muss annehmen, die Halbwertszeit, die ich jetzt messe, die war in der Vergangenheit auch immer die gleiche. Nächste Annahme. Und ich muss annehmen, das Ganze ist ein geschlossenes System. Es gab keine Störungen von außen. Und das Einzige, was ich messe, ist die Restmenge. Also nur eine Messung wird gemacht und ich mache 3 Annahmen. Bei der Anfangsmenge nimmt man jetzt in der Regel an, dass man aus einer Messung in der Gegenwart, habe ich ja schon gesagt, in die Vergangenheit zurückrechnen kann. Bei der Halbwertszeit nimmt man an, dass sie in der Vergangenheit immer dieselbe wie heute war. Und man nimmt auch an, dass das System stets geschlossen war. Das heißt, alle 3 Annahmen setzen jetzt Gleichförmigkeit voraus. Das ist unsere evolutionistische Grundannahme. Die brauche ich, sonst kann ich überhaupt nichts ausrechnen. Wenn jetzt aber die Annahme der Gleichförmigkeit falsch ist, ist natürlich auch das berechnete Alter falsch. Und das wird jetzt normalerweise nicht in der Öffentlichkeit und auch selten an Schulen und Universitäten diskutiert, obwohl es eigentlich sogar in den Lehrbüchern, an der Uni, habe ich es gelesen, steht es drin, aber da redet man nicht drüber. Und so wird also der Eindruck erweckt, die berechneten Alter seien wohl bestimmt. Die Annahmen würden schon passen. Und das möchte ich jetzt mal, diese Annahme der Gleichförmigkeit am Beispiel der Radiocarbon- bzw. C14-Methode veranschaulichen. Wir haben folgende Situationen. Aus dem Weltall trifft uns kosmische Strahlung. Das sind Partikel, die sehr hohe Geschwindigkeit haben, die zum Beispiel von der Sonne kommen, die in unsere Atmosphäre reinsausen, immer wieder. Und dort werden sie dann abgebremst. Und dort stoßen sie dann manchmal mit dem Stickstoff, der in unserer Atmosphäre auch enthalten ist, zusammen. Und dann bildet sich aus diesem Stickstoff, also N14, C14. Hier nochmal veranschaulicht, wie bildet sich dieses C14? Ich habe also hier einen Atomkern nur gezeigt. Das ist N14, Was bedeutet das? Nun, diese 14 heißt einfach nur, dass ich 7 Neutronen und 7 Protonen habe. Also die Summe 7 plus 7 gibt 14. Also im Kern sind 7 Neutronen und 7 Protonen. Neutronen sind elektrisch neutral, Protonen sind elektrisch positiv geladen. Wenn jetzt sozusagen ein Teilchen aus dem Weltall kommt, dann macht es eine Teilchenkaskade und dabei entstehen auch Neutronen. Und diese Neutronen, die werden manchmal eingefangen. Was dann passiert ist, es wird gleichzeitig, wenn so ein Neutron eingefangen wird, ein Proton ausgestoßen. Mit anderen Worten, ich bekomme ein Neutron mehr und ein Proton weniger. Das heißt, aus 7 Neutronen werden 8 Neutronen und aus 7 Protonen werden 6 Protonen. Die Anzahl der Protonen bestimmt mir aber das chemische Element. Das heißt, ich habe hier plötzlich einen Wechsel vom chemischen Element von Stickstoff zu Kohlenstoff. Allerdings nicht mit 6 Neutronen, der normale Kohlenstoff hätte 6 Neutronen, sondern mit 8, also mit 2 zu viel. Und diese 2 zu viel sind nicht gut, deswegen ist es radioaktiv, das will sozusagen wieder in den Ausgangszustand zurück. Was passiert jetzt mit diesem radioaktiven C14? Nun, Kohlenstoff verbindet sich gerne mit dem Sauerstoff zu Kohlendioxid in der Atmosphäre. Kohlendioxid ist ganz wichtig. Die Pflanzen brauchen das nämlich, um ihre Photosynthese betreiben zu können und bauen sozusagen auch diesen radioaktiven Kohlenstoff mit ein in ihr Material, in ihre Substanz. Also hier veranschaulicht, die Pflanzen bauen sozusagen sowohl radioaktiven als auch nicht radioaktiven Kohlenstoff in ihr Material mit ein. Das ist hier nochmal veranschaulicht, also eingebauter radioaktiver und nicht radioaktiver Kohlenstoff in einem bestimmten Verhältnis in den Pflanzen dann zu finden. Es gibt nicht nur Pflanzen, es gibt auch Tiere. Und also die Kuh hier, die frisst jetzt Gras. Und was macht die, wenn die das frisst? Nun, sie nimmt radioaktive Substanzen auf. Also auch radioaktiven Kohlenstoff zum Teil, in der gleichen Mischung, wie sozusagen in den Pflanzen drin war. Wenn die Kuh stirbt, dann nimmt sie natürlich nichts mehr auf. Und dann beginnt der radioaktive Zerfall. Was passiert jetzt da, wenn dieser Kohlenstoff, dieser radioaktive zerfällt? Dann beobachtet man, dass ein Elektron aus dem Atomkern hinausfliegt. Das heißt mit anderen Worten, ein Neutron stößt ein Elektron aus und wird dadurch zum Proton. Also eine negative Ladung kommt raus und eine positive bleibt zurück. In der Summe gibt es wieder 0. Das heißt, ich habe dann 7 Neutronen im Kern und 7 Protonen, was übrig bleibt. Das heißt, ich bin wieder bei meinem Stickstoff. Es fällt also wieder ins Ausgangsmaterial zurück. Und wenn ich jetzt hier mal diese Knochen hier betrachte, das ist also sozusagen ein bestimmtes Verhältnis von C14 zu C12, also von radioaktiven zu nicht radioaktiven zum Zeitpunkt des Todes. Und wenn ich jetzt da warte, dann stelle ich fest, dass sich dieses Verhältnis ändert. Das C14 zu C12 Verhältnis nimmt ab, weil es eben immer weniger radioaktiven Kohlenstoff gibt. Und dann lande ich irgendwann einmal bei dem, was wir heute sehen. Und das ist das, was wir messen können. Heutiges C14 zu C12 Verhältnis. Um jetzt das Alter berechnen zu können, benötigt man das C14 zu C12 Verhältnis zum Zeitpunkt des Todes, das entspricht unserer Anfangsmenge, das C14 zu C12 Verhältnis heute, das entspricht unserer Restmenge, und die Halbwertszeit, die uns angibt, wie schnell das Ganze passiert. Und natürlich muss ich weiterhin ein geschlossenes System annehmen. Es ist jetzt interessant, das evolutionistische Modell geht jetzt davon aus, dass dieses C14 zu C12 Verhältnis in der Luft und im betroffenen Lebewesen gleich groß war, solange es noch lebte. Also sie sagen, das ist ungefähr dasselbe gewesen im Lebewesen und in der Luft. Das evolutionistische Modell geht außerdem davon aus, dass sich dieses C14 zu C12 Verhältnis in der Luft im Verlauf der Erdgeschichte nicht verändert hat, dass es immer konstant geblieben ist. Das heißt, dass man also, wenn das so gewesen ist, aus der Messung des heutigen C14 zu C12 Verhältnis in der Luft das C14 zu C12 Verhältnis im Lebewesen zum Zeitpunkt des Todes erhält. Unter dieser Annahme geht es nur. Das nochmal veranschaulicht, komme ich da gleich nochmal drauf. Das biblische Modell aber geht davon aus, dass vor der Sintflutkatastrophe eine viel üppigere Vegetation als heute vorhanden war. Und es gab also folglich mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre. Daher war auch das C14-zu-12-Verhältnis in der Luft vor der Sintflut wesentlich kleiner als heute. Also nochmal hier veranschaulicht, C14-zu-12 Anfangsverhältnis in der Luft. Wir messen heute einen bestimmten Wert. Ja? Und die Vertreter der Evolutionstheorie sagen jetzt, dieser Wert war im Verlauf der Erdgeschichte mehr oder weniger konstant. Was anderes können wir ja nicht annehmen, weil wir waren ja nicht dabei. Die bibelgläubigen Wissenschaftler sagen jetzt, nein, während der Sintflut ist was passiert, beziehungsweise vor der Sintflut hat man andere Verhältnisse als danach. Wir hatten ein ganz anderes C14-zu-C12-Verhältnis damals. Wir sehen schon, ich mache hier unterschiedliche Annahmen darüber, wie es in der Vergangenheit war. Aufgrund der Tatsache, dass ich, wenn ich an die Bibel glaube, von der Sintflut ausgehe, im Gegensatz zum evolutionistischen Modell. Das evolutionistische Modell geht außerdem davon aus, dass sich diese Halbwertszeit, also praktisch die Geschwindigkeit, mit der das Material zerfällt, im Verlauf der Erdgeschichte nicht verändert hat, dass es auch immer gleich geblieben ist. Unser biblisches Modell, das werden wir dann auch noch sehen, geht davon aus, dass während der Sintflutkatastrophe die Halbwertszeit wesentlich kürzer war als heute. Das heißt, dass der radioaktive Zerfall während dieser Zeitphase stark beschleunigt war. Nochmal hier veranschaulicht, wir haben also hier diese Halbwertszeit oder die Geschwindigkeit, mit der das Material zerfällt, heute gemessen, nehmen also die Vertreter der Evolutionstheorie wieder an, das sei immer schon so gewesen. Und wir werden dann sehen, anhand der Daten, die ich dann später präsentiere, dass wir starke Indizien haben, dass die Halbwertszeit eben sich verändert hat, während der Sintflut eben eingebrochen ist und wesentlich kürzer war. Okay. Nun, diese Halbwertszeit von C14 beträgt, kann man heute messen, ungefähr 5730 Jahre. Das heißt, theoretisch sollte nach 5730 Jahren sich die Menge an diesem radioaktiven C14 jeweils immer halbiert haben. Das ist mir veranschaulicht. Also zum Zeitpunkt 0 habe ich eine bestimmte Menge von C14 und dann nach einer Halbwertszeit oder nach 5730 Jahren ist also die Menge des radioaktiven Stoffs auf die Hälfte gesunken und dann nach 11.460 Jahren, nach zwei Halbwertszeiten, ist es bloß noch ein Viertel. Und wenn man das hier in die Kurve aufträgt, dann sieht man, das geht ganz schnell nach unten. Und nach 10 Halbwertszeiten ist nur noch so wenig von diesem radioaktiven C14 übrig, dass man es nicht mehr nachweisen kann. Ich meine, die Messgeräte haben alle ihre Nachweisgrenze. Und wenn zu wenig da ist, dann gibt das Messgerät nichts mehr aus. Also mit anderen Worten, nach 10 Halbwertszeiten ist dann Schluss, also nach ungefähr rund 60.000 Jahren. Weiter kann ich mit dieser Methode gar nicht in die Vergangenheit schauen. Aber jetzt ist das Problem, wenn bereits nach 10 Halbwertszeiten, also nach genau gesagt 57.300 Jahren, prinzipiell gar kein radioaktiver Kohlenstoff mehr nachweisbar ist, dann sollte doch in Fossilien und in Mineralien, die nach dem evolutionistischen Modell Jahrmillionen und Jahrmilliarden alt sind, erst recht kein radioaktiver Kohlenstoff mehr zu finden sein. Wenn es nach 60.000 Jahren ist, dann erst recht nicht mehr nach Millionen oder nach Milliarden Jahren. Ist es so? Ist es das, was man tatsächlich beobachtet? Hier sieht man zum Beispiel ein fossiliertes Holzstück. Das hat man in Australien gefunden, eingebettet in Sandstein. Und dieses fossilierte Holzstück enthält noch radioaktiven Kohlenstoff, obwohl dieser umgebende Sandstein, in dem man dieses Holzstück fand, laut evolutionistischem Modell angeblich 230 Millionen Jahre alt ist. Wir haben hier Kohleabbau weltweit. Man beobachtet weltweit, dass die Kohle noch radioaktiven Kohlenstoff beinhaltet. Da können Sie gehen, wohin Sie wollen, in diese Ablagerungsstätten. Obwohl die umgebenden geologischen Schichten laut evolutionistischem Modell angeblich 300 Millionen Jahre alt sind. Dürfte ja schon längst überhaupt nichts mehr da sein, weit, weit unter der Nachweisgrenze. Aber es ist da. Noch dramatischer ist es bei Diamant. Diamant enthält ebenfalls C14, obwohl er nach dem evolutionistischen Modell angeblich 1 bis 3 Milliarden Jahre alt ist. Und das Problem jetzt, was die Vertreter der Evolutionstheorie hier haben, ist, Diamant ist die härteste Substanz, die wir kennen. Manchmal wird argumentiert, das sind Messfehler, das ist verunreinigt worden, aber da kriegen sie keine Verunreinigung rein in dieses Material, weil es eben das härteste Material ist, was existiert. Was mache ich also? Ich fasse den Punkt nochmal zusammen. Die radioaktive Altersbestimmung, haben wir gesehen, muss viele Annahmen machen, um überhaupt ein Alter berechnen zu können. Und die Annahmen bestimmen das Ergebnis. Und dass die Annahmen des evolutionistischen Modells nicht richtig sein können, zeigen uns die massiven Widersprüche, die sich mit Hinblick eben auf Holz, Kohle und Diamant ergeben, die noch radioaktiven Kohlenstoff enthalten, obwohl dieser längst nach Millionen und Milliarden von Jahren hätte zerfallen müssen. Nun, ich habe das ja schon angedeutet, die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit ist doch vielleicht nicht so konstant, wie wir dachten, wie in der Wissenschaft auch lange Zeit gedacht wurde. In den letzten Jahrzehnten, und das ist jetzt interessant, häufen sich immer mehr die Indizien dafür, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit bzw. die Halbwertszeit eben keine Naturkonstante ist. Es zeigt sich, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit von der chemischen Umgebung und oder der Temperatur abhängen kann. Das ist natürlich verheerend für eine Uhr, die so abhängig wird plötzlich von äußeren Bedingungen. So hat zum Beispiel der Physiker Francesco Raiola von der Ruhr-Universität Bochum gezeigt, dass die Zerfallsgeschwindigkeit von Polonium-210 um 6% zunimmt. Wenn man es einfach in Kupfer einbettet, wenn es Naturkonstante wäre, dürfte das natürlich gar nicht passieren. Noch drastischer, der Physiker Dr. Otto Reifenschweiler hat gezeigt, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit von Tritium, das ist eine radioaktive Form des Elements Wasserstoff, um 40% abnimmt, wenn man es in kleine Titaniumpartikel einbettet und leicht erhitzt, so auf 200 Grad ungefähr. Andere Beispiele für eine variable Zerfallsgeschwindigkeit sind Beryllium-7, da hat man eine Zunahme um 1-2% nur beobachtet, oder bei Rhenium-187 in einem heißen Plasmagas sogar eine Zunahme um viele Größenordnungen. Nun, die Frage ist jetzt, ob es noch mehr Hinweise gibt für eine variable Zerfallsgeschwindigkeit. Also das erschüttert hier schon mal das Weltbild von vielen Physikern, wenn sie hören, dass die Uhr doch nicht immer gleich schnell tickt. Ich möchte zunächst einmal die sogenannten Radiohalos betrachten. Hört sich kompliziert an, aber wir werden sehen, es ist nicht so kompliziert, der Sachverhalt. Es geht hier nämlich zunächst einmal um Granit. Granit ist natürlich das Gestein, das wir kennen, das kommt sehr häufig vor. Sehr hartes Gestein, wird auch gern in den Küchen eingesetzt, weil es eben so hart ist. Gibt es unterschiedliche Modifikationen, Farben und Formen. Interessant sind eben diese schwarzen Pünktchen da, die man da sieht. Es ist hier nochmal so ein Granitbrocken gezeigt. Und da sind diese schwarzen Stellen. Das ist ein Schichtsilikat namens Biotit. Wenn man das rausvergrößert, findet man in diesem Silikat kleine Kristalle vom Element Zirkon, Zirkonkristalle. Und diese Kristalle enthalten radioaktives Uran-238. Das haben Sie in der Küche im Übrigen, wenn Sie so eine Granitplatte haben. Ist nicht sehr stark radioaktiv, aber gewisse Radioaktivität ist da. Weltweit überall zu finden. Diese Uranatome im Zirkonkristall, man nennt es jetzt das Radiozentrum, also sozusagen das Zentrum der Radioaktivität, diese zerfallen jetzt über verschiedene Zwischenstufen. Und man muss sich das so vorstellen, bei jeder Zwischenstufe werden Teilchen mit unterschiedlicher Energie oder unterschiedlicher Geschwindigkeit ausgesandt. Je mehr Energie oder je mehr Geschwindigkeit die Teilchen haben, desto weiter fliegen sie, bis sie schließlich im Biotit abgebremst werden und ihn beschädigen. Also die sausen da sozusagen das Material rein, stoßen da aber an die Atome ran, werden abgebremst und führen auch zu Beschädigungen. Und diese Beschädigungen kann man dann als konzentrische Ringe dem sogenannten Radiohalo sehen. So sieht es dann aus, so ein Radiohalo, sieht man wirklich so wunderschöne konzentrische Ringe. In der Mitte ist dieses Radiozentrum, wo der Zirkonkristall ist. Und das ist hier eine Veranschaulichung, wie man sich das vorstellen muss. Von diesem Zirkonkristall sausen nach außen eben diese Zerfallsprodukte und erzeugen wie so einen stacheligen Igel hier sozusagen so eine dreidimensionale Ringstruktur. Und praktisch, je nachdem, wie viel Energie die Teilchen haben, bleiben die dann da stehen in bestimmten Entfernungen. Und so entsteht wie so ein Fingerabdruck hier ganz ein charakteristisches Muster. Dieses Muster dieser konzentrischen Ringe ist immer gleich. Es ist also, wie gesagt, charakteristisch. Und es entsteht über diese radioaktive Zerfallskette von Uran. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Wir haben also hier diesen Zirkonkristall rechts und da sehen wir diese blauen Pünktchen, da ist es das Uran. Und es zerfällt jetzt, sagen wir jetzt mal, das Uran. Im Beispiel hier wird ein erster Ring erzeugt in das Element Radon. Das Radon zerfällt dann weiter, es erzeugt wieder einen anderen Ring. Das zerfällt dann weiter in das Element Polonium, es erzeugt wieder einen anderen Ring. Und zum Schluss landet man dann beim Element Blei, das ist inaktiv, das zerfällt dann nicht mehr radioaktiv. Und so entsteht also ein ganz spezifischer Fingerabdruck. Und man kann dann aus diesem Fingerabdruck schließen, wie diese Kette, diese Zerfallskette war. Interessant ist jetzt, dass vom Uran zum Radon der Zerfall ganz langsam ist, also mit einer Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. Und da unten beim Polonium zum Blei ganz schnell, 138 Tage. Dieses radioaktive Polonium, haben wir ja gesehen, das entsteht nur als Zwischenprodukt in dieser Zerfallskette. Das kommt in der Natur nicht alleine vor. Das heißt, man sollte immer nur diese beschriebene Kombination von den Ringen finden, aber nie einen alleinstehenden Polonium-Radiohalo. Das ist also hier noch einmal veranschaulicht. Also diesen Fingerabdruck auf der linken Seite, den erwarten wir. Aber sowas wie rechts, das soll es nicht geben, weil sozusagen die anderen Ringe noch mit da sein sollten. Es gibt keinen isolierten Radiohalo von Polonium. Tatsache ist aber jetzt, dass es Polonium-Radiohalos in der Natur trotzdem in großer Anzahl gibt. Und das ist jetzt auch interessant, diese Radiohalos haben jetzt keine radioaktive Quelle mehr im Zentrum. Da ist nichts Radioaktives mehr in der Mitte. Wie ist jetzt das möglich? Wie kann das sein? Das ist ja seltsam. Wenn das Polonium, das den Radiohalo erzeugte, nicht an Ort und Stelle entstand, nun, dann muss es doch eigentlich von woanders hergekommen sein. Aber woher? Und jetzt zeigt uns eine genauere Untersuchung, dass die Uran- und Polonium-Radiohalos immer nebeneinander vorkommen. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Wir haben hier unsere Uran-Radiohalo und hier daneben einen Polonium-Radiohalo. Die sind nebeneinander. Ich finde jetzt in dem Uran-Radiohalo immer noch diese radioaktive Quelle. In dem Polonium-Radiohalo da drin ist nichts zu finden. Keine Uranquelle. Und damit ergibt sich jetzt eigentlich eine Lösung für das Problem. Wenn das beim Zerfall von Uran entstehende Polonium zum Beispiel einfach durch Wasser zu einer bestimmten Stelle transportiert wurde, dann hätte es dort zerfallen und den Polonium-Radiohalo erzeugen können. Und weil das Polonium ganz schnell im Blei zerfällt, wäre es auch kein Wunder, dass wir heute im Zentrum des Polonium-Radiohalos keine radioaktive Quelle mehr finden. Ich habe das nochmal veranschaulicht. Wir haben also hier unsere Uranquelle und diese Ringstruktur. Und wir haben jetzt Wasser, das transportiert uns jetzt das radioaktive Polonium an eine andere Stelle, wo dieses Polonium dann zerfällt und einen Radiohalo erzeugt. Der Wasserfluss hört irgendwann einmal auf. Nach 138 Tagen Halbwertszeit haben wir gesehen, ist nur noch die Hälfte übrig. Also nach ein paar Jahren ist dann gar nichts mehr da. Keine Quelle mehr. Und so wäre das eine gute Erklärung dafür, die einzige plausible eigentlich. Hier ist es nochmal praktisch veranschaulicht in dieser Simulation. Da sieht man jetzt eben diesen Biotit. Da gehen wir jetzt rein. Da sind wir bei unserem stacheligen Igel wieder, der diese Ringstruktur erzeugt. Und es kommt Wasser und transportiert das Polonium an eine andere Stelle, wo es dann eben auch chemisch sich bindet und dann hängen bleibt und dann eben dieses Polonium-Radiozentrum entsteht. Das Interessante ist jetzt, der Transport von Polonium durch das Wasser hätte bei dieser gegenwärtigen geringen Zerfallsgeschwindigkeit von Uran mit einer Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren unrealistisch lange aufrechterhalten werden müssen. Das Wasser hätte sehr, sehr, sehr lange da fließen müssen. Warum? Man hat sich Folgendes überlegt. Für die Bildung eines gut sichtbaren Radiohalos, damit man so ein Ding überhaupt sehen kann, müssen mindestens 500 Millionen Alpha-Teilchen emittiert werden. Und das entspricht, weil pro Uranatom in dieser Zerfallskette 8 Alpha-Teilchen emittiert werden, rund 62 Millionen Uranzerfällen. Außerdem hat man gefunden, dass jedes Radiozentrum im Mittel 5 Milliarden Uranatome enthält. Und so errechnet sich daraus eine Zeitdauer von rund 80 Millionen Jahren. Das heißt, so lange hätte das Wasser im evolutionistischen Modell fließen müssen. 80 Millionen Jahre lang, ununterbrochen. Aber das ist noch nicht alles. Es zeigt sich, dass der Granit die ganze Zeit, das heißt 80 Millionen Jahre lang, wohl temperiert hätte sein müssen. Seine Temperatur hätte stets zwischen 75 und 150 Grad betragen müssen. Weil bei höheren Temperaturen, weiß man, bilden sich gar keine Radiohalos, weil die durch den radioaktiven Zerfall ausgesandten Teilchen dann eben Spuren in diesem Biotit hinterlassen, die uns diese Ringstruktur bis zur Unkenntlichkeit verwischen. Bei niedriger Temperatur aber wäre das Wasser dann aufgrund der zu geringen Temperaturunterschiede zu langsam oder gar nicht mehr geflossen und hätte gar kein Polonium mehr transportiert. Das Problem löst sich natürlich, wenn man jetzt die evolutionistische Annahme dieser unveränderlichen radioaktiven Zerfallsgeschwindigkeit aufgibt und stattdessen davon ausgeht, dass der Zerfall kurzzeitig stark beschleunigt war. Dann wäre das Polonium nicht 80 Millionen Jahre lang von einer wohltemperierten Wasserströmung transportiert worden, sondern nur Wochen, Monate oder bestenfalls Jahre. Und damit können wir das wunderbar erklären. Im biblischen Modell fand also der beschleunigte radioaktive Zerfall höchstwahrscheinlich während der Sintflut statt. Durch den während der Sintflut stattfindenden starken Vulkanismus wurde nicht nur das Wasser erwärmt, sondern es entstand auch Granit. Der Granit ist sozusagen während der Sintflut überwiegend entstanden. Und in diesem Granit bildeten sich dann die Uran- und Polonium-Radiohalos. Zweiter Punkt, den ich noch anführen möchte, ist die sogenannte Heliumdiffusion. Hört sich auch kompliziert an, ist aber wahrscheinlich noch einfacher zu verstehen als der Radiohalo. Wir haben wieder die gleiche Situation. Wir haben unseren Granit, wir haben unsere Zirkonkristalle, wir haben das Uran da drin, das Radioaktive. Aber eine Sache ist jetzt da noch wichtig. Bei dem radioaktiven Zerfall, den die Vertreter des evolutionistischen Modells untersuchen, entsteht auch Helium, dieses leichte Gas, mit dem man die Ballone füllen kann. Das hier veranschaulicht, wenn Uran ein Atomkern zerfällt, dann sausen da immer wieder, sehen Sie da so Teilchen wegflitzen. Das sind also Heliumkerne. Also die haben zwei Protonen und zwei Neutronen, deswegen zwei rote und zwei blaue Kugeln hier gezeigt. Und das kommt einfach in dieser ganzen Zerfallskette, hat man beobachtet. Dann hat man 8 Heliumatome, hatte ich ja schon angedeutet, pro ursprüngliches Uranatom. Also jede Menge Helium wird da erzeugt. Jetzt ist es aber so, dass in diesem Zirkonkristall durch radioaktiven Zerfall gebildete Helium bleibt nicht da drin im Kristall, sondern es entweicht wieder. Man kann sagen, dieser Zirkonkristall verhält sich wie ein undichter Behälter mit einem Leck, aus dem das Helium entweicht. Und man spricht hier von der Diffusion des Heliums. Das ist hier nochmal veranschaulicht. Wir haben unseren Zirkonkristall und da sehen wir also jetzt natürlich stark übertrieben, wie also jede Menge Helium da entweicht. Weil das Helium ist sehr klein, das kann da wunderbar auch zwischen den Atomen durch und kann da recht gut durchdiffundieren. Die Frage ist jetzt aber, wie schnell das Helium entweicht. Die Zirkonkristalle sind ja sehr klein, nur 50 bis 75 Millionstel eines Meters, das ist also sehr klein. Und Heliumatome, wie gesagt, sehr klein und sehr beweglich sind, sollte es eigentlich sehr schnell entweichen. Noch schneller sollte das Helium entweichen, wenn die Zirkonkristalle im Erdinneren sind, wo die Temperatur viel höher ist als an der Erdoberfläche. Im Prinzip veranschaulicht hier, wir haben ja einen Ballon, der mit Helium gefüllt ist. Sie wissen das alle, wenn Sie so einen gasgefüllten Ballon haben, nach einer gewissen Zeit ist das Gas entwichen, weil es einfach durch die dünne Ballonhaut entweicht. Es ist auch ein Diffusionsprozess. Aber wenn Sie jetzt den Ballon nicht gerade zerstören mit dem Feuerzeug hier, dann ist es so, wenn Sie da den erwärmen, dann entweicht das Gas viel schneller. Und diesen Sachverhalt macht man sich jetzt zunutze, dass es bei höherer Temperatur schneller entweicht, für Untersuchungen. Man hat hier einen Bohrturm genommen und hat also hier Zirkonkristalle mit diesem Bohrturm aus der Tiefe geholt. Das ist in Los Alamos, in Neumexiko, in den USA gewesen. Da hat man 4 Kilometer tiefe Bohrung und hat einen Granit gemacht. Kann sich vorstellen, wie lange es dauert, bis man da durchkommt. Und dieser Granit ist nach den Vertretern der Evolutionstheorie angeblich 1,5 Milliarden Jahre alt. Und da findet man jetzt eben überall diese Zirkonkristalle drin. Das hier nochmal veranschaulicht, also man bohrt hier rein. Und dann hat man in verschiedenen Tiefen sozusagen, kann man die Zirkonkristalle entnehmen. Je tiefer man kommt, umso wärmer wird's. Also in 4 Kilometer Tiefe hat man schon eine Temperatur von 277 Grad. Wird's also ganz schön warm da unten. Interessant ist, die Heliummenge nimmt ab. Okay. So weit, so gut. Aber das überraschende Ergebnis ist, dass selbst in den großen Tiefen, wo es sehr heiß ist, immer noch Helium in den Kristallen zu finden ist. Wenn nämlich die Zirkonkristalle wirklich 1,5 Milliarden Jahre alt wären, sollte in dieser langen Zeit längst alles Helium entwichen sein. Und wir haben jetzt hier zwei Modelle natürlich wieder, um herauszufinden, welches Modell richtig ist, das evolutionistische oder das biblische Modell, kann man aus diesen gemessenen Helium-Restmengen, das was da übrig geblieben ist an Helium im Kristall, die jeweilige Entweichgeschwindigkeit berechnen und die Ergebnisse vergleichen. Das möchte ich jetzt machen, anschaulich auch nochmal. Das evolutionistische Modell geht also davon aus, dass das Helium im Inneren des Kristalls über einen Zeitraum von 1,5 Milliarden Jahren langsam, aber beständig durch diesen radioaktiven Zerfall erzeugt wurde und auch langsam und beständig wieder aus dem Kristall entwich. Also unsere Annahme der Gleichförmigkeit wieder. Das biblische Modell geht aber davon aus, dass das Helium vor rund 4350 Jahren in einer Phase stark beschleunigten radioaktiven Zerfalls erzeugt wurde und dass es dann relativ schnell entwich. Und zwar wegen der viel kürzeren Zeitspanne, wir haben 4350 Jahre im Vergleich zu 1,5 Milliarden Jahren, viel schneller als im evolutionistischen Modell, aber eben nicht zu schnell, sodass heute noch Helium in den Kristallen zu finden sein muss. Erwartungsgemäß ergibt sich eine sehr kleine Entweichgeschwindigkeit im Fall des evolutionistischen Modells. Das hier veranschaulicht, auf der Y-Achse sind die Diffusivität, das ist im Prinzip nichts anderes als die, kann man sagen, die Beweglichkeit, wie beweglich das Helium ist. Und das ist auf der Skala ziemlich weit unten. Im evolutionistischen Modell muss sich annehmen, dass das Helium recht schlecht beweglich ist, dass es langsam rauskommt. Und dann sehe ich, okay, mit der Temperatur wird es dann schon etwas schneller. Aber im Grunde ist es halt so, im evolutionistischen Modell habe ich diese rote Kurve. Im biblischen Modell ergibt sich aber eine wesentlich größere Helium-Entweichgeschwindigkeit, rund 100.000 Mal größer als im evolutionistischen Modell. Also da gehen wir ja von diesen 4.350 Jahren aus. Entsprechend höher muss ja, weil wir weniger Zeit zur Verfügung haben, die Mobilität oder die Beweglichkeit des Heliums sein. Welches Modell ist jetzt richtig? Wie kann man das rausfinden? Und da helfen uns jetzt tatsächlich die Labormessungen. Das ist jetzt hier gezeigt. Wenn man im Labor hergeht und Messungen macht, wie beweglich ist denn das? Das kann man ja machen, man kann also Zirkonkristalle im Labor untersuchen und schauen, was haben wir denn da, was beobachten wir denn da für Entweichgeschwindigkeiten? Da sehen Sie hier die blaue Kurve, das sind die Labormessungen. Und das passt natürlich wunderbar schön zu dem biblischen Modell. Die Kurve geht direkt in die biblische Modellkurve über und passt überhaupt nicht zum evolutionistischen Modell. Interessant ist, dass die Wissenschaftler, die diese Messungen gemacht haben, die Labormessungen erst später gemacht haben. Sie haben eine Vorhersage gemacht, dass das biblische Modell richtig ist und haben dann ein Jahr oder zwei Jahre später dann die Labormessungen gemacht. Und da kam dann genau das Richtige raus. War natürlich eine Riesenüberraschung, eine Bestätigung für das biblische Modell. Wird sehr angefochten von den Vertretern der Evolutionstheorie. Alle möglichen Dinge wurden vorgeworfen, aber soviel ich weiß, wurden sämtliche Kritikpunkte widerlegt. Das heißt, die Labormessungen bestätigen das biblische Modell und den beschleunigten radioaktiven Zerfall während der Sintflut vor rund 4350 Jahren. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, aber warum hätte Gott jetzt den radioaktiven Zerfall während der Sintflut beschleunigen sollen? Wir wissen es natürlich nicht und wir können vermuten, ein Grund könnte sein, dass Gott den beschleunigten radioaktiven Zerfall benutzte, um die Sintflut auszulösen. Weil denn die aus Gestein bestehenden tektonischen Platten, die wir in der Erdkruste haben, die verändern ihre Beweglichkeit in Abhängigkeit von der Wärme oder von der Temperatur. Beschleunigter radioaktiver Zerfall hätte viel Wärme erzeugt, was wiederum dazu hätte führen können, dass die subozeanischen Platten in Bewegung gerieten und damit die Sintflut auslösten. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es so war, aber wir haben hier eine Erklärungsmöglichkeit. Nun, Es gibt auch Vertreter der Evolutionstheorie, die sich zu dieser Problematik dieser konstanten radioaktiven Uhren Gedanken machen, zum Beispiel der Professor René Galland, ein Mathematiker. Er sagt, Katastrophen stellen auch das Funktionieren diverser radioaktiver Uhren in Frage, die heutzutage verwendet werden, um geologische und prähistorische Zeiträume zu messen. Oder Frederik Jünemann, Chemiker, momentan geht man davon aus, dass das Alter unseres Globus 4,5 Milliarden Jahre beträgt, basierend auf den radioaktiven Zerfallsraten von Uran und Thorium. In letzter Zeit ist man aber zu der erschreckenden Erkenntnis gekommen, dass die radioaktiven Zerfallsraten nicht so konstant sind wie früher gedacht. Und das könnte bedeuten, dass die atomaren Uhren während einer globalen Katastrophe zurückgedreht wurden. Interessante Aussage, finde ich. Passt genau zu den Ergebnissen, die ich präsentiert habe. Ja, komme ich zum letzten Punkt. Ihre persönliche Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Das evolutionistische Modell, haben wir gesehen, hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Weder können die beanspruchten Alter im Bereich von Jahrmillionen und Jahrmilliarden bewiesen werden, noch können die vielen Indizien für ein junges Weltalter erklärt werden. Die radioaktiven Altersbestimmungen gehen, haben wir gesehen, von konstant tickenden radiometrischen Uhren aus und ignorieren damit aber die Ergebnisse der aktuellen Forschung. Die gezeigten Indizien unterstützen aber das biblische Weltbild mit einem Alter unserer Welt von rund 6000 Jahren. Und trotzdem wird in den Schulen, Universitäten und Medien weiterhin behauptet, dass die Bibel längst widerlegt und das evolutionistische Weltbild bewiesen sei. Und man kann das eigentlich nur verstehen, wenn man erkennt, dass es hier um zwei konträre Weltanschauungen geht, die hier dahinter stehen. Wenn die Bibel recht hat, kann der Mensch ja nicht eigenmächtig über sein Leben bestimmen. Dann gibt es einen Gott, der ihn erschuf und demgegenüber er Rechenschaft abzulegen hat. Ich meine, das ist die Grundschlussfolgerung, die man aus der Tatsache ziehen kann, dass es Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt. Aber genau das lehnen viele ab. Sie bevorzugen, sage ich jetzt mal, das evolutionistische Weltbild, das davon ausgeht, dass der Mensch lediglich ein höher entwickeltes Tier sei, das selber über sein Leben bestimmen könne. Das ist ja viel bequemer, diese Annahme. Und hier ist eben einer der bekanntesten Vertreter der Evolutionstheorie, Richard Dawkins, der eben auch so Kampagnen startet, wo er eben darauf hinweist, dass die Leute ihr Leben genießen sollen. Und heißt hier auf dem Bus, there's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Also es gibt wahrscheinlich gar keinen Gott. Jetzt hören Sie endlich auf, sich Sorgen zu machen und genießen Sie Ihr Leben, meint er. Das ist im Prinzip seine Lebenseinstellung, die er sozusagen den anderen Leuten vermitteln will. Das Problem ist jetzt eigentlich, viele Menschen haben, und das muss man ganz ehrlich sagen, die Alternative zum evolutionistischen Modell, nämlich die Schöpfung aus dem Nichts vor rund 6000 Jahren, nie ernsthaft betrachtet und geprüft. Und das wurde ihnen auch sogar stark erschwert, indem man ihnen nämlich das evolutionistische Weltbild schon ganz früh aufgeprägt hat. Hier ist der Professor Chandra Vikramasinghe, ein Astrophysiker, er sagt Folgendes. Von Beginn meiner wissenschaftlichen Studien an hat man mich einer starken Gehirnwäsche unterzogen, sodass ich schließlich glaubte, dass Wissenschaft nicht mit einem bewussten Schöpfungsakt vereinbar sei. Jetzt aber bin ich aufgrund logischer Überlegungen gezwungen, genau das anzunehmen, nämlich Schöpfung im kosmischen Maßstab. Sind also die Menschen unschuldig, wenn sie nicht an einen Schöpfer glauben? Alle Gehirn gewaschen sozusagen, kann niemand was dafür. Nach der Bibel ist es nicht der Fall. Dass es einen Schöpfer gibt, kann man eigentlich klar an der Schöpfung durch Nachdenken erkennen. Dazu muss man kein Wissenschaftler sein. Es geht um die Frage, ob ein Mensch wirklich die Wahrheit sucht oder ob er sich an der Unterdrückung der Wahrheit durch seine Gleichgültigkeit mitschuldig macht. Das Problem ist wirklich hier die Gleichgültigkeit, die viele Menschen dieser Frage gegenüber haben. Sie leben fürs Jetzt, fürs Hier, aber denken nicht weiter. Und indem sie sozusagen diese Lebenseinstellung intensiv leben, kommt es auch dazu, dass es anderen aufgedrückt wird, soweit, dass es gelehrt wird sozusagen auch, diese Lebenseinstellung. Die Bibel erklärt uns jetzt aber, dass der Mensch von Geburt an Gott eben nicht sucht. Er ist ein geborener Sünder und rebelliert gegen Gott. Und dadurch steuert der Mensch auf das gerechte Gericht von Gott zu, der alle Rebellen nach ihrem Tod an einen schrecklichen Ort namens Hölle verurteilen wird, von dem es auf ewig kein Entrinnen geben wird. An dem Punkt sozusagen stoßen sich sehr viele. Ich habe Arbeitskollegen, die sich gerade an diesem Punkt mit der Verdammnis extrem stoßen. Einen lieben Gott wollen sie alle haben, aber keinen Richtenden. Also es darf niemand über einem stehen. Der Mensch soll nach wie vor die höchste Lebensform sein, auch nach dem Tod soll es so bleiben. Nun, es gibt, sagt uns die Bibel, nur einen einzigen Weg, diesem Urteil Gottes zu entgehen. Nur wer das Gnadenangebot Gottes annimmt, der wird verschont. Er wird nicht verurteilt und bekommt von Gott das ewige Leben in Freude und Herrlichkeit geschenkt. Aber dieses Gnadenangebot Gottes ist nur für die Menschen, die in diesem Leben ihren Stolz beiseite legen und Gott Recht geben. Ich denke, das ist das Hauptproblem von uns, der Stolz. Wir sind ja doch wir, letztlich. Und das steckt auch in den Gläubigen noch drin. Damit hat auch der Gläubige zu kämpfen. Der Mensch muss eigentlich erst seine Schuld vor Gott bekennen und bereuen und das Opfer, das Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz gebracht hat, annehmen, um gerettet zu werden. Und das geht nur, wenn die Menschen an Jesus Christus glauben, das heißt, wenn sie Jesus Christus als Herrn über ihr Leben akzeptieren. Und das ist wiederum etwas, was man nicht durch reine Logik tun kann, auch nicht durch Wissenschaft erreicht man das nicht, sondern ist jeder Mensch selber persönlich gefragt. Das ist eine persönliche Entscheidung an dieser Stelle. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, sozusagen, dass Sie, machen ist vielleicht das falsche Wort an der Stelle hier, wenn Sie noch nicht glauben, dass Sie nicht gerettet werden können, egal was Sie tun oder egal was Sie sich vorstellen, wie Gott vielleicht gnädig ist, wenn Sie noch nicht an Jesus Christus als Ihren Retter glauben, dann sollten Sie nicht gleichgültig bleiben wie der Rest der Menschheit. Viele Menschen gehen einfach nur deswegen verloren, weil sie die Wahrheit gar nicht suchen. Selbst Naturwissenschaftler, die ja eigentlich die Wahrheit suchen sollten, gehen verloren, weil sie sich um diese Frage rumdrücken, weil sie sozusagen den Spiegel nicht in die Hand nehmen wollen und erkennen wollen, dass sie eben nicht recht sind vor Gott. Und da muss oft Gott eingreifen. Bei mir hat Gott persönlich eingegriffen in einer persönlichen Krise. Ich hätte sonst nicht zugehört. Also ich war ganz fest in meinem Weltbild drin. Für mich war das evolutionistische Weltbild, meine Weltanschauung, ich habe auch gar keine Alternativen geprüft, sondern habe die von vornherein abgelehnt. Also ich hatte nur Vorurteile im Grunde. Ich hatte nie eine wissenschaftliche Alternative geprüft. Und es ist mir auch nie einer untergekommen, leider in den, sage ich mal, 40 Jahren, der eine Alternative mir präsentiert hätte. Außer, dass Leute kamen, die mir sagten, du musst halt das glauben, was in der Bibel steht, oder Gott hat es gemacht. Das war mir natürlich zu wenig. Ich meine, als denkender Mensch, der auch noch studiert hat, kann man das verstehen, dass man sozusagen ein paar Argumente haben möchte. Es geht ja gar nicht darum, dass wir durch die Argumente zum Glauben kommen. Es geht darum, dass durch die Argumente die Leute erkennen können, ob das evolutionistische Weltbild wirklich so auf sicheren Füßen steht, wie sie meinen oder wie man ihnen vermittelt oder nicht. Und in dem Moment, wo ein Mensch das bezweifelt und erkennt, dass auch da jede Menge Annahmen drinstecken, ist aus meiner Sicht der Weg dann aber frei zu Gott, weil er dann nämlich anfängt, wirklich zu suchen. Aber die meisten stecken in dieser Falle drin. Deswegen mache ich auch die Vorträge, um den Leuten zu zeigen, dass es von den Annahmen abhängt und sie nicht glauben müssen, dass Evolution richtig ist, sondern dass sie erkennen dürfen, dass das, was in der Bibel steht, sogar wesentlich besser passt zu den wissenschaftlichen Indizien. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese Botschaft, die gilt immer noch, obwohl sie jetzt schon 2000 Jahre gilt. Und das ewige Leben kann jeder haben, aber er muss wollen. Er muss Gott Recht geben und aufhören, sich selber für einen guten Menschen zu halten.